Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsbegeisterte. Hier geht es um Innovatoren, nicht um Innovation. Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls-Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir wieder Innovatoren persönlich kennenlernen. Dabei darf ich Dr. Michael Durst, Gründer und Geschäftsführer von Itonix, im Podcast begrüßen. Hallo Mike.
Hallo Martin, freut mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist und der eine oder andere hat es auch gemerkt, ich habe dich direkt mit Mike angesprochen, nicht mit Michael. Also ich glaube, das ist auch etwas, was dir immer ganz wichtig ist oder was du, glaube ich, immer sagst. Du bist, glaube ich, im Markt als Mike bekannt. Also darfst du auch gleich mal sagen, woher das eigentlich kommt. Das habe ich, glaube ich, bisher nicht aufdecken können, aber ich bin gespannt, was du erzählst. Aber wir starten mit drei schnellen Fragen am Anfang. Was bist du für ein Innovator? Eher ein Befähiger, ein Erschaffer oder ein Zusammenführer?
Ich würde sagen, alles drei, aber vielleicht zunächst mal Befähiger. Mein Unternehmen Itonix, wir machen Software für Innovationsmanagement. Das heißt, damit befähigen wir unsere Kunden, besser zu innovieren. Ich spreche da gerne von becoming a super innovator. Das heißt, wenn du ein Mittelständler bist oder auch ein Großkonzern, Unternehmen, wo du verteilte Teams hast, wo du eine relativ hohe Komplexität hast, da brauchst du vielleicht irgendein Tool, irgendein Werkzeug, irgendeine Methodik, eine Logik, um systematisch zu innovieren. Und das versuchen wir inzwischen seit 17 Jahren zu tun. Also das ist quasi der befähiger Teil. Dann Erschaffer. Ich habe die Firma gegründet 2009. Das heißt, ich habe zusammen natürlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen Software erschaffen, auch ein Modell außenrum. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir erschaffen jeden Tag neue Komponenten, neue Module, neue KI-Integrationen. Und das dritte war Zusammenführer, glaube ich, ne?
Genau.
Wir machen auch relativ viele Veranstaltungen. Wir haben eine ganze Community erschaffen, sage ich mal, mit Konferenzen. Wir nennen das Innovation Branch zum Beispiel. Wir bringen unsere Kunden zusammen. Wir bringen unsere Kontakte zusammen, damit die eben sich auch unterstützen können bei gewissen Problemen. Also wir können ja auch nicht alles beantworten. Das heißt, ich würde sagen, alles drei.
Das Schöne ist, normalerweise würde ich das nicht durchgehen lassen. Bei dir kann man aber echt anhand der Vita, muss man sagen, ja, es ist halt leider so, in Anführungszeichen. Von daher, das hast du ja gerade auch schön erklärt, warum das alles drei auch auf dich zutrifft. Und ich glaube, die Story von Itonix kommen wir sicher nachher auch nochmal eben ein bisschen zu sprechen. Sehr, sehr spannend. Wo bist du heute ein Innovator? Du hast gerade schon gesagt, Itonix quasi, aber ich meine, das Wo wollten wir gar nicht vorframen. Du kannst da auch gerne eine Region nennen oder einen Bereich oder ein Thema, aber wo würdest du sagen, bist du heute ein Innovator?
Ja, ich glaube, die größte Veränderung, die wir gerade in unserem Geschäft sehen, das ist ja Business-to-Business, Software as a Service, ist natürlich künstliche Intelligenz. Also ich bin aktuell sicher jeden Tag in 3, 4, 5 Meetings mit Kolleginnen und Kollegen im Produktmanagement, im Engineering. Wo wir auf der einen Seite natürlich methodisch, strukturell uns überlegen, wo wir KI besser einsetzen können, wie wir KI integrieren können zum Nutzen für unsere Bestandskunden und natürlich auch neue Kundensegmente gewinnen können. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, hast du auch so ein bisschen das Day-to-Day-Innovieren. Wir machen eine neue User Experience, also eher so Agentic. Ja. Wir machen eine neue UI, dass es eben besser anders aussieht und so weiter. Das heißt, du hast so ein bisschen dieses, ja, wie sagt man, so beidhändige, auf der einen Seite natürlich die Software permanent weiterzuentwickeln, auf Basis von Kundenfeedback, auf Basis auch von Konkurrenteninsights, auf Basis von Market Insights, auf Basis von Trends, aber eben auch Technology Push. Und dann hast du eben eher so dieses Disruptive. Also wir hatten uns schon immer vorgenommen, ich sag mal, vorn dabei zu sein oder eben auch wirklich diese Software-Kategorie zu definieren und immer wieder neu zu shapen, sage ich mal, ja.
Ja.
Und das bedeutet, du musst halt da immer wieder innovieren, ja, eigentlich permanent.
Also, das ist auch super spannend, weil ich glaube, als du angefangen hast, diese Firma zu gründen, hatte noch keiner überhaupt Plan davon, dass man überhaupt ein Innovationsmanagement stellenweise verankern kann und dass man das auch digital unterstützen kann. Aber da kannst du ja gleich auch mal noch ein bisschen beim Werdegang erzählen, wo du da angefangen hast. Vielleicht noch die Abschlussfrage, warum bist du denn überhaupt ein Innovator?
Also ich sag mal so, mich hat schon immer Technologie fasziniert, egal ob das jetzt Computer waren oder eben Dinge, die sich automatisch bewegen oder irgendwelche ja, Aufgaben lösen. Ich kann mir noch gut erinnern, im Studium habe ich immer bei Mercedes-Benz in Sindelfingen im Werk gearbeitet während den Semesterferien. Da konntest du so 6-8 Wochen im Schichtbetrieb in der Montage arbeiten. Und da habe ich mal Schiebedachmontage gemacht. Da war das so ein Stahlschiebedach. Also jeder, der sich auskennt, weiß dann, dass es in den 90er Jahren war. Und ein halbes Jahr später bin ich dann wieder in das Werk gekommen und da habe ich gedacht, ich besuche mal die alten Kolleginnen und Kollegen, laufe da vorbei und dann war da statt dem Team halt ein Roboter. Und der hat dieses neue Glasschiebedach in, ich sag mal, 2 Minuten eingesetzt, montiert mit allem drum und dran. Und wir haben da vorher mit 2 Mann ja sicher eine Viertelstunde gebraucht. Und das hat mich immer fasziniert, also dieses Autowerk da an Sindelfingen, ich war ja da viele Jahre dann, immer wieder an verschiedenen Stationen, wie sich das weiterentwickelt und welche Dynamik da auch drin war in der Automatisierung, in der Digitalisierung, in der Integration, in der Just-in-Time, Just-in-Sequence-Logistik und so weiter. Und ich hatte schon immer so ein bisschen diese Faszination eben für das Neue und für Technologie und was man damit machen kann, ob jetzt das Ersetzen von Menschen durch Roboter jetzt das beste Beispiel ist, weiß ich nicht. Aber ganz generell, da kommt es her. Und dann habe ich eben in Wirtschaftsinformatik später promoviert und hatte da die Gelegenheit, bei IBM zu arbeiten, bei Siemens zu arbeiten, dort in der Beratung Digitalisierungsprojekte zu machen. Später dann bei der Adidas AG in Herzogenaurach das Thema digitale Transformation zu begleiten. Und so kam das so ein bisschen, genau.
Cool, da bist du auch schon direkt eingestiegen, nämlich wie wird man überhaupt ein Innovator, und dein Werdegang ist wirklich sehr, sehr spannend, und da stellen sich natürlich schon auch einige Fragen, oder die ich mir auch immer gedacht habe, weil klar, die Itonic Story an sich ist natürlich schon super spannend zu sehen, wie man aus Deutschland heraus, würde ich schon sagen, ich weiß, ich kenne jetzt nicht euer Kundenportfolio im Detail, aber ihr habt ja auch internationale Kunden, also ihr habt ja schon quasi auch einen europäischen Softwareanbieter gebaut für eben speziell dieses, ich nenne es mal erstmal das Nischenthema Innovationsprozesse, Innovationsmanagement, da mich gerne aber korrigieren, wenn es quasi, wenn du es ein bisschen nochmal anders siehst. Aber vielleicht auch nochmal so die Frage, du kamst, du hast gerade schon angesprochen, Siemens, Adidas, glaubst du, du hättest die Firma gegründet, wenn du nicht diese großen Konzernwelten gesehen hättest, weil ich glaube, das ist doch schon auch ein Punkt an Kunden, wo du diese Komplexitäten gesehen hast und wo du vielleicht auch dachtest, dafür brauche ich eigentlich einen Itonix, oder hat es erstmal nicht viel miteinander zu tun?
Ja, es ist genau, wie du sagst. Also ich glaube, in meinem Fall war das so, zum einen war es, bei IBM konnte ich quasi schon in den 90er Jahren beobachten, welch massiven Einfluss Computertechnologie und Internet und IP, also Internet Protocol, nicht Intellectual Property, auf die Welt hat und haben wird. Und dann bei Siemens hatte ich die Gelegenheit, weil es in der Beratung war, das heißt, wir haben ganz viele Kunden eben bei der Digitalisierung beraten und da eben IT-Projekte, sage ich mal, gemacht. Da hast du auch wirklich mitbekommen, in welchem Zustand viele Unternehmen damals noch waren. Und bei Adidas dann als Führungskraft in so einem Konzern hat man dann noch, oder ich zumindest dann noch mitbekommen, welche Schwierigkeiten Veränderungen eben mit sich bringt. Damals war das Unternehmen gerade so ein bisschen zwischen diesem B2B zu einem Direct-to-Consumer-Geschäft. Also es gab, glaube ich, in den USA einen Online-Shop, wo man wirklich direkt als Endkunde bestellen konnte, aber in Europa gab es keinen. Das haben die ganzen Händler eben übernommen. Wir haben dann mal ein Konzept gemacht, zusammen natürlich mit ganz vielen anderen Abteilungen. Kann mich noch gut erinnern. Dann ist mal der Satz gefallen, do you really believe somebody out there will buy an expensive running shoe without trying it on and without taking a look at it physically? Habe ich gesagt, yes, of course. Und dann meinte der Kollege, I don't. Und dann war das Thema mit dem B2C-Online-Shop auch erstmal, zumindest für das Meeting, auf Eis. Deswegen war, glaube ich, auch das Unternehmen damals, also es gab natürlich, es gibt immer welche, die schneller sind, aber es gab da wirklich andere, die waren da schon 2-3 Jahre vorher mit einem Direct-to-Consumer-Modell am Markt. Und das auch mal von innen gesehen zu haben, welche Hürden, welche Schwierigkeiten, welche Zweifel da auch sind. Ich glaube, diese 3 Aspekte, die haben da sehr gut zusammengespielt, um jetzt meine Entscheidung dann zu motivieren, zu sagen, pass auf, ich glaube, Wenn man da ein System hat, das wirklich systematisch innoviert, wo auch die ganzen Daten drin sind. Also eben nicht nur diese Meetings, wo eine Person behauptet, ich glaube, der größte Trend ist irgendwie, weiß ich nicht, Urbanisierung und der andere sagt irgendwie, ich glaube, so Plasmareaktoren werden ganz groß oder sowas. Ne? Also du hast ja immer, oder was ich dann ganz oft gehört habe die letzten Jahre, war dann auch so Metaverse-Geschichten und weiß ich nicht. Ne? Das ist halt ganz viel so Glaube. Wenn du das quasi auf eher empirische Füße stellst, das alles mal zusammenbringst, und das sind dann doch sehr viele Daten, da kommen viele Signale zusammen, da kommen viel, sag ich mal, irgendwie Trends, Kundenbefragungen, weiß ich nicht was. Und hast du noch diesen Technology-Push auf der anderen Seite, also einmal diesen Market-Pull, dann diesen Technology-Push. Und wenn du das alles mal systematisch zusammenbringst und dann eben deine Möglichkeits- oder Handlungsfelder identifizierst, wirklich systematisch, dann kannst du auch systematisch diese Handlungsfelder eben füllen. Ob du es dann machst, ist immer noch mal eine andere Frage natürlich. Und ob du die richtigen Leute hast, es umzusetzen und so weiter und so fort. Aber überhaupt mal das mal richtig systematisch abzubilden, das war damals so ein bisschen die Idee. Und ohne die ganze Konzernerfahrung hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht oder wäre gar nicht auf die Idee gekommen.
Und trotzdem ist ja spannend, ich weiß nicht, wo, vielleicht da auch, ich meine, das eine ist, ein Innovator zu sein und dich immer wieder neu zu erfinden, was du ja auch wirklich laufend zeigst mit Itonics auch. Aber das andere ist ja auch, ein Unternehmer zu sein. Was hat dich denn damals, weil das war ja dieser, vor dieser ganzen, ich würde sagen, auch vielleicht Romantisierung und Euphoriephase der Startups, was ja eben jetzt so seit 20, würde ich mal sagen, so 14, 15, 16 läuft. Das war ja damals, glaube ich, nicht so. Wie hast du selber, wenn du heute reflektierst, deine ersten unternehmerischen Schritte gesehen? War das für dich klar, dass du gründest? Hattest du ein Vorbild? Hast du es probiert, dann erstmal kurz bereut? Weil wahrscheinlich hat am Anfang keiner erstmal vielleicht sofort diese Lösung verstanden, weil du ja schon auch sehr weit geschaut hast. Also wie würdest du da einen Anfangspunkt zurückgucken? Wie würdest du dich da selber als Unternehmer auch reflektieren?
Ja, also ich hatte das komplett unterschätzt. Ich sag mal so, ne, ich war natürlich dann schon 15 Jahre in verschiedensten Konzernstationen unterwegs, habe da parallel dazu promoviert und habe da schon relativ viel gesehen gehabt und habe dann gedacht, ja gut, wenn ich jetzt, wann dann? Das war so ein bisschen ganz pragmatisch mal gedacht. Ne? Die zweite Denke war, also wenn es schief geht, also wir haben das Bootstrap gemacht. Ne? Ja, also haben wir gedacht, na gut, jetzt nimmst du mal alles, was du gespart hast, steckst da mal rein und ich sag mal, wenn das Geld weg ist, dann meldest du halt Insolvenz an und dann suchst du dir halt wieder einen Konzernjob. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass die Ausbildung, die man vorher hatte und auch die Erfahrung, die man da gesammelt hat, irgendwie dann verloren geht oder so. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass ich das im Konzern nicht mochte. Also ehrlich gesagt, mir hat es da überall immer sehr gut gefallen. Ja. Aber ich hatte damals einfach gedacht, also wenn ich jetzt, wann dann, dass natürlich ich das Makroumfeld komplett unterschätzt hatte, ist mir dann auch direkt aufgefallen. 2009 war ja gerade so die große Finanzkrise global und das Thema Innovation, ehrlich gesagt, ganz ähnlich wie heute, hat da nicht so wirklich verfangen. Ja? Und man muss auch sagen, so Software musst halt erstmal bauen und das unterschätzt man. Also ich habe es damals unterschätzt und es unterschätzen heute, glaube ich, immer noch alle. Also wenn du richtig gute Software machen willst, dann musst du auch richtig, richtig viel da so reinbauen. Also auch wenn du jetzt heute mit Vibe-Coding arbeiten kannst, wenn du irgendwie denkst, okay, dann quatsch ich halt mit Claude und dann ballert der mir den Code raus. Also musst schon Ahnung haben von Software-Architektur, musst wirklich Ahnung haben von Security und Integration und was weiß ich was. Ne? Idealerweise sieht es noch gut aus, ist gut zu bedienen, da musst du ein Pricing-Modell machen, da musst du Abrechnungen bauen oder was weiß ich was. Ne? Brauchst ein CRM und so. Und das habe ich tatsächlich unterschätzt, muss ich ganz klar sagen, diese beiden Aspekte. Und dann ist das Geld auch sehr schnell ausgegangen. Und das war dann schon eine sehr traurige Phase, wenn man das mal so sagen will. Also ich habe dann eine Professur angenommen, Teilzeit. Das bin ich heute noch dankbar an die FOM. Weil wir haben ein Modell, wo man eben abends und am Wochenende studieren kann, nebenberuflich. Das heißt, ich konnte dann eben tagsüber in einem Startup arbeiten und dann ab 18 Uhr nochmal an die Hochschule bis 21.30 Uhr, so drei Tage die Woche, manchmal vier. Und samstags dann nochmal von 8 Uhr bis 16 Uhr. Ich habe meistens Wirtschaftsinformatik unterrichtet für Master, IT-Strategie, Enterprise Architecture und so Sachen. War aber auch eine gute Erfahrung, weil da stellst du mal fest, dass du auch 60 oder teilweise 80 Stunden die Woche durchaus eine Zeit lang arbeiten kannst.
Kannst, ja.
Und ich habe da auch wirklich sehr gute Leute kennengelernt. Ein Kollege von damals oder ein Student von damals ist heute unser Chief Operating Officer. Also insofern Das war echt eine harte Zeit, das war unglaublich anstrengend und teilweise auch wahnsinnig frustrierend. Ich meine, was man auch, oder was ich unterschätzt habe, ist auch Vertrieb, ne? Also du musst dann wirklich Klinken putzen. Dich kennt ja niemand, ne? Ich meine, also, weißt du, wenn du im Konzern bist, da kriegst du ja dauernd auf LinkedIn oder damals auch eine E-Mail, oder da rufen die Leute an und sagen, Mensch, da bist du bei Adidas, toll, dürfen wir dich mal beraten da irgendwie. Wir sind da eine super Agentur, wir machen das für Puma oder für Nike oder was weiß ich was, ne? Und dann denkst du wirklich, du bist ja wer, ne? Und wenn du dann raus bist, da bist du halt gar nichts. Also ich meine, woher auch, ja? Also
ja, klar,
auch klar, du musst ja erstmal Reputation aufbauen, du musst erstmal auch zeigen, dass das, was du da behauptest auf der Webseite, auch wirklich stimmt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die ersten 3-4 Jahre, also ich bin heute noch dankbar für unsere ersten 10 Kunden, die uns da wirklich A, geglaubt haben, dass das was bringt, dass das gut ist, und die B, auch Geld bezahlt haben.
Ja.
Weil unter uns jetzt, also als ich noch im Konzern war und dann wäre so eine Firma da angekommen, hätte gesagt, ey, guck mal, wir haben da eine coole Software, die macht da irgendwie so ein Trendradar und die macht da irgendwie so ein Ideenmanagement, willst du haben? Hätte ich gesagt, boah, du bring mir mal 3-4 Referenzkunden, warte noch mal ein Jahr und dann gucken wir uns mal an, ob es euch überhaupt noch gibt. Ne?
Gibt, ja, genau.
Und das ist, ja, also die ersten, würde ich sagen, 5-6 Jahre waren wirklich brutal. Dadurch, dass wir wie gesagt, bootstrapped sind, ich meine, es war jetzt auch nicht die Zeit, wo du irgendwie Venture Capital da einsammeln konntest.
Ja, ja, klar, ja.
Na, waren wir vielleicht auch, oder war ich vielleicht auch ein bisschen ungeschickt, hätte man vielleicht machen können. Und dann aber, als wir wirklich den Grip mal gefunden haben, als wir diese Marktnische auch dann gefunden haben und als dann, du hast vorhin gesagt, so ab so 2014, 15, wo auch dieses ganze Thema B2B SaaS plötzlich so in aller Munde war, da lief das dann wirklich gut, auch im internationalen Geschäft. Also wir sind heute, glaube ich, machen wir um die 15% vom Umsatz oder von diesem wiederkehrenden Umsatz eben in den USA.
Okay,
haben inzwischen 5 Büros international. Also das hat sich dann doch ganz gut entwickelt, ja.
Und würdest du sagen, auf dieser kompletten Journey war das schon einmal ein organisches oder gab es auch Sprünge? Also, keine Ahnung, manchmal ist es ja so, dass so ein Trigger-Effekt wie Corona oder so dann dazu führt, dass man doch einen richtigen Booster dann nochmal hat. Hattest du diesen Booster bei dieser Atonix-Reise oder war es eigentlich ein stetiges Überzeugen, dass so ein, ich nenne es mal, digitales Innovationssystem in irgendeiner Form helfen kann?
Also eher diese stetige.
Okay.
Also natürlich ist das, was wir bauen und auch verkaufen und betreiben, natürlich eine klassische Enterprise-Software, die jetzt nicht so diesen Mega-Boost bekommt, nur weil jetzt, also es ist jetzt keine Videokonferenzlösung, die dir wirklich hilft, wenn du im Homeoffice arbeiten musst, aber es ist natürlich eine Collaboration-Lösung, das heißt, es ist schon so, dass wir 2021 bei weitem das stärkste Wachstum in dem wiederkehrenden Umsatz jemals hatten, ich glaube 70% in einem Jahr. Das heißt, der Effekt war schon da, der Effekt aber aus meiner Sicht war vor allem da, weil die Unternehmen 2020 gesagt haben, oh, jetzt erstmal stoppen, Vorsicht, alles auf Null.
Ja.
Und 2021 gemerkt haben, ja gut, man kann auch im Homeoffice arbeiten, wenn nochmal eine Pandemiewelle kommt, dann brauchen wir aber gute digitale Tools, Workplace und Collaboration Tools. Und da waren auch plötzlich wieder Budgets da. Das heißt, wir sind schon natürlich abhängig von IT-Budgets, wir sind abhängig so auch so ein bisschen von der Mode, sag ich mal. Wir haben das gemerkt vor also 2024, 2025, das waren jetzt auch nicht die besten Jahre für uns, ne? Weil also man spricht ja dann immer so von dieser Polykrise, was bedeutet bei Unternehmen, dass sie natürlich erstmal sagen, okay, Schotten dicht, alle Budgets werden erstmal eingefroren, alle externen werden erstmal gekündigt und so, ne? So kennst du wahrscheinlich genauso, ne?
Ja, klar, ja.
Und das sieht dieses Jahr jetzt auch schon wieder besser aus, weil natürlich alle wissen, wenn wir gar nicht mehr investieren oder wenn wir uns gar nicht bewegen, da wird ja auch nichts besser davon.
Richtig.
Das heißt, du hast so in der, also würde ich sagen, in der Wirtschaft generell weltweit so Zyklen. Und in diesen Zyklen, da sind wir auch dabei, aber insgesamt wachsen wir natürlich jedes Jahr, was sehr positiv ist. Es ist uns gelungen, 2024 noch ein Unternehmen aus Frankreich dazu zu kaufen.
Ja.
Das war auch nochmal sehr positiv, sowohl kulturell als auch von dem Kundenkreis. Wir haben einfach festgestellt, wenn du, um es mal banal zu sagen, wenn du in Frankreich einem französischen Konzern was verkaufen willst, dann machst du das idealerweise mit einem Franzosen.
Ja, genau.
Ehrlich gesagt, ähnlich wie in Deutschland auch, ähnlich wie in den USA auch.
Oder Schweiz.
Also Nordics, muss ich sagen, das geht. Die sind das, glaube ich, eher gewohnt, auch auf Englisch. und so, ne? Aber also gerade so Zentraleuropa und USA ist schon gut, wenn du da ein Office hast oder wenn du da Leute hast vor Ort zumindest, die da auch Erfahrungen im Markt haben, weil das doch immer so ein bisschen anderer Schnack ist und so ein bisschen anderer Angang ist. Und das hat sich auch durchaus bewährt. War jetzt kein Riesensprung, sag ich mal, ja, hat aber durchaus nochmal auch deren Recurring Revenue ist natürlich dann zu uns on top gekommen. Wir konnten da das auch nochmal ein bisschen ausbauen.
Was jetzt, um auch die Überleitung zu unserem eigentlichen Hauptthema heute zu machen, was ich ja auch so spannend fand, als ich das erste Mal mich jetzt wirklich mit Innovation, sag ich mal, als Markt beschäftigt habe, das war auch während der Promotion, habe ich erstmal verstanden, es gibt ja quasi einen Innovationsmarkt. Ich meine, du hast gerade schon das Thema Budgets angesprochen. Was ist es am Ende, wenn man B2B-Sales macht, kann man natürlich sagen, okay, es ist eigentlich kein Innovationsbudget, möglicherweise ist es eher ein Software-Enterprise-Budget oder wie auch immer. Aber was ich natürlich schon spannend fand, überhaupt zu verstehen, dass Innovation eigentlich auch ein Markt ist. Also Innovationsdienstleistungen, Innovationsservices. Das habe ich am Anfang gar nicht so gesehen und wahrgenommen und habe natürlich auch immer wieder geschaut, was gibt es denn für Studien. Natürlich bin ich auch auf Itonics dann immer wieder gekommen. Ihr habt das ja auch mit dem Content-Marketing und so super immer gemacht. Das hat mir natürlich auch extrem geholfen, überhaupt mal so ein bisschen den Markt so ein bisschen mal abzugrenzen. Und trotzdem fand ich es faszinierend, dass man eigentlich sehr lange suchen muss vor KI, um überhaupt mal zu verstehen, was ist der Innovationsmarkt überhaupt und wer prägt diesen Innovationsmarkt und die Budgets. Und wir wollen ja heute hier auch mit der Folge so ein bisschen versuchen, mal uns diesem Innovationsmarkt, vor allem im Mittelstand, auch mal zu nähern und auch vielleicht ein paar Mythen mal irgendwie so ein bisschen zu diskutieren, aufzuräumen und zu überlegen, was gibt es denn da so für Wellen, du hast schon gesprochen, manchmal ist es Mode, manchmal nicht. Vielleicht zum Einstieg erstmal, was würdest du denn, wenn du jetzt diese lange Phase siehst, du selber als Innovator, aber eben auch mit Itonics, was prägt denn dann vor allem Innovationsbudgets? Also kann man daraus irgendein Muster schon ableiten? Wann ist denn Innovation en vogue? Ist es so dieses Muster, was es ja auch hieß damals, Finanzkrise 2008, dass dann Airbnb und Uber entsteht? Also muss es quasi in der Wirtschaft dreckig gehen, damit dann wieder Innovation kommt? Oder was sind so vielleicht aus eurer Sicht so ein bisschen die Trigger-Momente, wann du merkst, jetzt ist eine gute Zeit, um wirklich Innovationsbudgets auch, sag ich mal, anzuzapfen und jetzt werden die Unternehmen vielleicht auch wieder mutiger und wann ist vielleicht nicht so eine gute Zeit dafür?
Ja, ich würde sagen, das Erste, was du gesagt hast, wenn der Druck groß genug ist, dann entsteht natürlich schon eine gewisse Dynamik. Mhm. Der Nachteil bei diesem Thema Druck ist, glaube ich, immer, dass es dann manchmal schon zu spät ist. Mhm. Ja, das heißt, auf der anderen Seite ist es aber wahnsinnig schwierig, wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, teilweise über 40 Jahre, teilweise über 100 Jahre oder länger, diesen Druck permanent aufrechtzuerhalten. Das heißt, ich glaube, du hast auf der einen Seite eher diesen positiven Motivator und auf der anderen Seite diesen negativen, diesen eher Druck, also stärkere Konkurrenz oder disruptive Unternehmen, die da wirklich die Hölle heiß machen oder auch wirklich einen starken Technologiewechsel oder auch einfach Legislative, ne, dass da neue Gesetze und Regelungen kommen, siehe Autoindustrie und siehe ja, Heizung und so weiter. Ne? Ja. Das heißt, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stelle ich immer wieder fest, leider vielleicht, es liegt schon sehr stark auch an der Unternehmensführung und am Eigentümer. Mhm. Also das heißt, wenn du jetzt ein Familienunternehmen hast und die Eigentümerstruktur ist eben familiär und da ist eine gewisse Risikobereitschaft oder da ist auch ein gewisser Drive dahinter vielleicht, dann würde diese Gruppe entweder selber, sage ich mal, im Unternehmen arbeiten oder vielleicht eine CEO oder einen CEO einstellen mit einem gewissen Risiko, sage ich mal, und einer gewissen Spielwiese, sagen wir es mal so.
Ja, ja.
Wenn es nicht der Fall ist, dann geht da auch nichts. Ne? Und das merken wir ganz oft, wenn wir eine Anfrage bekommen, das ist ganz oft nach einem Wechsel auf ein C-Level. Das heißt, es teilweise ein CTO ist es auch oft, muss man auch sagen. Also wenn es eben ein technologielastiges Unternehmen ist, dass ein CTO sagt, pass auf, also ich als CTO muss ja auch das Neue vorantreiben. Ja, das muss ja nicht immer vom CEO kommen. Das kann ja wirklich eigentlich auch von einem Bereichsleiter kommen, von einem Product Manager, Produkt Owner, also auch aus dem Vertrieb, ne, von überall. Aber wenn die Kultur, sage ich mal, leidet oder wenn das auch so ein bisschen teilweise negativ behaftet ist, dann ist es ganz schwierig. Und dann brauchst du den Druck. Ne? Also ja, dann kannst du nichts anderes machen, als zu sagen, okay, jetzt haben wir da saubere Margen, die Firma läuft ja auch gut und so. Na komm, dann machen wir eben das, optimieren so im Kleinen. Mhm. Und dann kommt irgendwann so, der Druck wird dann immer ein bisschen größer. Und dann irgendwann muss man halt gucken, dass man mit diesem Druck rechtzeitig erkennt und dann eben rechtzeitig auch da investiert. Das ist schon relativ zyklisch. Was wir noch beobachten aktuell, das ist mir früher nie so aufgefallen, es gibt so diese klassische Bewegung zentrale Innovationseinheit versus dezentrale. Das geht wirklich, das pendelt immer hin und her. Also es scheint niemand zu gelingen, beides gleich. Also ich bin ein großer Fan von beidem. Ne? Ich würde sagen, du brauchst eine, also je nach Unternehmensgröße, ne? Aber wenn du jetzt 10.000 Leute hast und du hast 5 Business Units, natürlich muss jede Business Unit, die ja meistens für eine Produktlinie Verantwortung trägt, natürlich müssen die was bringen, das ist klar. Ja. Aber natürlich musst du Durchbruchinnovationen oder eher so alles, was in plus 5 Jahre, plus 10 Jahre passiert, das würde ich schon nochmal in einer eigenen Unit vielleicht, muss kein riesen Unit sein, ne? Aber du brauchst da schon Leute, die sich auch wirklich ganz dediziert in der Tiefe mit gewissen Technologien, mit gewissen Themen da beschäftigen können, auch experimentieren können und idealerweise machst du beides. Aber wir merken, uns rufen Kunden an und sagen, ja, pass mal auf, Herr Durst, also wir würden die Lizenzen jetzt nicht mehr verlängern, aber weil wir jetzt dezentral arbeiten, aber die einzelnen Business Units würden sich dann, oder die Länder Units, je nachdem, würden sich dann bei euch melden, um die Lizenzen dann weiterzuführen. Nachher zahlen sie es dreifache. Das war jetzt eigentlich dumm, das zu sagen, ne? Also egal. Aber das ist halt der Fall, ne? Und dann wird es dezentralisiert. Und dann 3 Jahre später, 5 Jahre später, wenn dann die nächste Unternehmensberatung drin war, dann wird es wieder zentralisiert, ne? Und so hast du diese Wellen, die natürlich so viel Friktion verursachen, dass so ein konstantes Innovieren, wo wirklich so eine Innovation Engine, wo permanent was passiert, das ist so schwierig, weil du diese Dynamiken da immer drin hast. Ja? Und das ist auch teilweise wahnsinnig frustrierend für die Leute, die das machen.
Ja,
verstehe ich auch. Also ich teile deren Frust natürlich. Ne? Also insofern, das wäre so mein Take zu der Frage.
Spannend. Also ich meine, also super, super cool schon mal, wie du das einschätzt. Teilt sich echt an vielen Stellen auch, was ich da, sage ich mal, in den letzten Jahren, du machst das ja schon deutlich länger, aber was ich da auch sehe, also vor allem dieses Zentrale, Dezentrale, super spannend zu sehen. Und wir kommen auch gleich auch nochmal so ein bisschen auf die Beobachtungen. Wir haben es ja auch ein bisschen Volksmundthesen genannt in Bezug auf Innovation. Bevor wir da hinkommen, wäre nochmal spannend, glaube ich, die Standpunkte von uns auch nochmal so zu klären, so ein bisschen die Sichtweise. Also ganz persönlich, aber vielleicht auch, wie es oft so in Deutschland auch gesehen wird. Vielleicht Anlass dafür ist natürlich auch die aktuelle Bertelsmann-Studie oder was Studie von der Bertelsmann-Stiftung, die innovativen Milieus, die ja inzwischen bei LinkedIn auch inzwischen eine ziemliche Traction haben, ich glaube, zum dritten Mal inzwischen herausgegeben. Deswegen, glaube ich, auch so spannend, weil es wieder sehr schön visualisiert wurde und auch sehr, ich würde sagen, einfach dargestellt, wo es im Wesentlichen darum geht, eben Innovationsprofile zu bilden von Unternehmen und das auch abzutragen in Bezug auf den Innovationserfolg. Das heißt, die Kurzfassung davon ist, dass man eben sieht, dass in Deutschland immer weniger Unternehmen innovativ sind oder sehr zufällig innovieren oder sehr konservativ innovieren oder eher passiv umsetzen. Also das ist, sage ich mal, eben erstmal der Ausgang Punkt von unserem Gespräch auch. Und was auch sehr spannend ist in der 2026er Studie, ist natürlich, dass so die disruptiven Innovatoren herausgenommen wurden. Die Argumentation, ich weiß nicht, ob du dich noch genau daran erinnerst, ich hatte so ein bisschen wahrgenommen mit, naja, dass die Unternehmen halt doch am Ende einfach primär inkrementell halt in Deutschland quasi sich weiterentwickeln und diese großen Sprünge halt nicht gibt. Das wären wahrscheinlich dann eher die Startup-Unternehmen, das ist ja auch ein eigenes Thema für sich. Sag ich mal, die Wagniskapitalfinanzierung hinten raus, das wären wahrscheinlich dann die disruptiven Unternehmen, aber davon haben wir natürlich auch nicht unzählige, aber ich sag mal, das Thema wollen wir heute hier nicht anschneiden, weil das ist eben auch etwas, was, glaube ich, schon politisch sehr viel diskutiert wird. Wir wollen heute eher eben über den Mittelstand sprechen, weniger über die Startups und Scale-Ups. Deswegen vielleicht erste Frage da an dich, was würdest du denn, wenn du heute Mittelstand hörst, sagen, was wäre deine Definition, was wäre denn für dich ein Mittelstandsunternehmen?
Alles, was kein Konzern ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen trivial jetzt. Also soweit ich mich erinnern kann, hat
jetzt wollte ich die Frage, was ein Konzern ist. Was ist das Konzern aus deiner Sicht?
Genau. Also ich glaube, die EU hat mal gesagt, Mittelstand hört schon auf bei 250 Mitarbeitenden in Vollzeit. Genau. Ich würde das wesentlich weiter fassen. Also und zwar so weit gehen vielleicht, wenn du mittelständische Strukturen hast, wenn du mittelständische Arbeitsweisen hast, und das ist genau das, was ich meine mit Konzernen als Gegenstück dazu,
ja,
dann ist es Mittelstand. Mittelstand bei mir, da würde zum Beispiel ein Wirt gerade noch dazugehören. Das sind, glaube ich, 80.000 Leute, glaube ich, ne, weiß nicht genau. Das ist natürlich laut EU absolut ein Konzern, Großunternehmen, keine Frage. Aber mein Eindruck ist beim Wirt, da wird doch sehr hands-on gearbeitet und geführt, extrem erfolgreich, extrem pragmatisch. Und das wäre für mich so die Grenze zum Konzern, sage ich mal. Ne? Es gibt, glaube ich, Familienunternehmen, die durchaus Konzernstrukturen haben und auch wie ein Konzern agieren. Aber du weißt, was ich meine mit Konzern. Ne? Also, dass du hast so ein großes Headquarter und da hast du so Struktur und da hast du da eine weltweite Vexternalisation. Ne? Das, da gibt es dann so
Rollen externes wie... externes Management, vielleicht wenig Bezug dann
Exakt.
Zu Anteilseignen und so.
Du hast sowas wie Senior Vice President, du hast sowas wie Senior Director, Head of, der dann zwei Praktikanten führt und so. Also, du hast so ganz viel Strukturen, Hierarchien, du hast ein hochprofessionelles HR, du hast eine ganz, ganz professionelle, sag ich mal, so fast schon überprofessionalisierte Struktur in deinem Unternehmen. Alles wird mit ganz viel Governance versehen. Da ist quasi irgendein Wirtschaftsprüfer permanent im Haus und geht die Gänge hoch und runter. Du hast überall Unternehmensberater. Das wäre für mich so Konzernstruktur. Ich weiß nicht, ob das eine gute Definition ist, aber das ist ja so meine Abgrenzung, was Mittelstand ist versus Konzern.
Genau. Das heißt, es ist eigentlich, du beschreibst es auch eher so ein bisschen als Arbeitsweise oder Kultur dann vielleicht und vielleicht auch sogar noch ein bisschen, wie es geführt ist. Du hast ja vorher auch, sag ich mal, die Bedeutung von Familienunternehmen und eben auch den Unternehmern betont und ich weiß nicht, wie viele Konzerne wir in Deutschland haben, wo man wirklich sagen würde, das wird von einem Unternehmer geführt, fallen mir jetzt wahrscheinlich nicht so viele an. Natürlich gibt es dann hinter Familien, sag ich mal, die Dynastien und so weiter, aber ich sag mal so dieses Elon Musk-Beispiel in Anführungszeichen, wo man sagt, das sind halt echt krasse Konzerne dann auch schon, die natürlich an der Börse rumhantieren. Davon haben wir ja quasi nicht so viele in Deutschland, oder?
Ja, korrekt.
Ja. Das heißt, Mittelstand ist auch wirklich immer so ein bisschen was, wie du sagst, du hast hands-on gesagt, das heißt, es kann gut durchaus sein, man geht in die Kantine und trifft direkt irgendwie den Firmeninhaber dort, der dann selber noch sein Geschirr, weiß ich nicht, irgendwo wegträgt und so. Also das ist so dieses Bild wahrscheinlich so von einem typischen Mittelständler, oder?
Würde ich sagen, also vielleicht fällt mir gerade so ein Beispiel ein, wenn man mal SAP nimmt. Ne? Das ist sicherlich einer der ganz, ganz wenigen Konzerne in Deutschland und weltweit, in dem die Gründergeneration wirklich quasi von der ersten Line of Code, bis es dann wirklich ein börsennotierter Konzern geworden ist, durchgehend in der Führung war.
Ja.
Das würde ich sagen, ist wirklich ein herausragendes Beispiel, wie du von einem Startup über einen Mittelständler, über einen börsennotierter Konzern bis hin zum wertvollsten oder ich glaube aktuell zweitwertvollsten Unternehmen Deutschlands gekommen ist. Im Normalfall dauert es ja doch 2-3 Generationen.
Ja.
Oder du bist eben dann tatsächlich über lange Zeit gesehen dann eben doch ein Konzern. Ne?
Aber das ist, glaube ich,
auch immer wieder... Aktiengesellschaft, viele Eigentümer und so weiter, Aufsichtsrat und so, ne, genau.
Und absolut Ausnahmebeispiel, glaube ich, immer noch, wie du sagst. Und ich glaube, wenn wir mal, glaube ich, so die Anzahl der Unternehmen anschauen, die es in Deutschland gibt und dann ja auch immer die Zahlen, ich glaube 99,5% oder 99,3% der Unternehmen in Deutschland zahlenmäßig sind ja eigentlich dem Mittelstand zugehörig, jetzt mal... Ich meine, wenn wir jetzt mal quantitativ das Ganze anschauen mit Zahlen, dann ist es ja meistens so, dass die meisten Unternehmen in Deutschland eigentlich erstmal Mittelstandsunternehmen sind. Von daher ist das, glaube ich, aber auch schon mal was, um so ein bisschen die Tragweite dieses Themas, also Innovation im Mittelstand, auch nochmal zu verdeutlichen und auch wie gravierend so gesehen natürlich dann auch diese Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass wir hier eigentlich ziemlich viele Hausaufgaben gefühlt noch machen müssen, um auch dieses Innovationspotenzial im Mittelstand dann natürlich noch mehr zu heben. Da sind wir direkt beim Thema. Was ist denn dann auch, schon am Anfang ein bisschen von Innovation gesprochen, aber was würdest du sagen, was ist für dich das plastischste und einfachste Beispiel für Innovation? Also ich weiß, da gibt es ja Bücher ohne Ende, gibt es Diskussionen ohne Ende, die dann nicht aufhören. Immer so die Frage, was ist denn Innovation? Ich habe kürzlich mal was gelesen, da hieß es ja, eigentlich ist es nur ein anderes Wort für Fortschritt beispielsweise oder halt für Wertgenerierung. Also da gibt es ja alles Mögliche, aber was würdest du sagen, was ist so deine persönliche Betrachtungsweise auf Innovation?
Ich würde sagen, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen bist über einen gewissen Zeitraum und du über einen gewissen Zeitraum permanente Erneuerung lebst, das ist auf der einen Seite bei der Effizienz, das ist die Qualität, das ist eben aber auch im Produkt. Ja. Das heißt also, kannst du immer wieder entweder neue Kundensegmente erreichen, kannst du deine Preise erhöhen, kannst du deine Margen erhöhen. Mhm. Das heißt, ich würde mal sagen, bist du permanent erfolgreich in Bewegung.
Ja, sehr gut. Okay. Und da kommt ja auch dann ein bisschen, das ist auch dann die Frage, auch ein bisschen, was ist dann Transformation? Weil Transformation, Innovation geht ja wahrscheinlich auch oft mit einher. Aber es gibt ja auch immer so ein bisschen die Betrachtung, Innovation versucht man ja oft auch zu objektivieren, zu sagen, jemand ist innovativ, das heißt, jemand ist so ein Market Leader, jemand führt den Markt an, zumindest ist das, was natürlich oft Unternehmensberatungen sagen, zu sagen, wie stehst du im Vergleich zum restlichen Markt? Ne? Aber natürlich kann es auch sein, dass man einfach auch viel stärker seine eigene DNA laufend transformiert und es damit natürlich auch schafft, ist immer eine Art Innovationsgeist auch innerlich einfach aufrechtzuerhalten, der gar nicht wirklich objektivierbar ist, sondern der halt einfach dazu sorgt, dass man laufend versucht, sich selber zu challengen, proaktiv neue Dinge zu hinterfragen, auf den Markt zu bringen und einfach auszuprobieren, oder? Also das ist wahrscheinlich nicht so einfach klar, auch wo da so die Trennlinie dann verläuft.
100% aus meiner Sicht, ja.
Dann kommen wir doch mal, wir haben ja ein paar Thesen mal zusammengesammelt, gehen wir mal rein und ich lese die mal immer ein bisschen vor und du darfst gerne mal einfach sagen, was dir da spontan als erstes einfällt. Ich hatte mal wirklich ganz simpel einfach die erste These ein bisschen, ein deutscher Mittelständler innoviert. Würdest du das so teilen oder was würde dir spontan einfallen?
Per se, klar. So, ob du jetzt ein deutscher Mittelständler bist oder ein Konzern oder französischer Mittelständler, ob das einen riesen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber gerade, dass Deutschland ja diese Mittelstandslogik definiert hat oder erfunden hat, sage ich mal, wo ja auch nach wie vor international da eine gewisse Bewunderung da ist für Unternehmen, die es schaffen, Hightech in einer Wahnsinnsqualität mit einer extrem guten Effizienz zu liefern, weltweit zu exportieren. Das ist, glaube ich, schon absolut noch der Fall. Und um überhaupt dahin zu kommen, muss man per se innovativ sein. Das heißt, wenn du jetzt die beste Tunnelbohrmaschine der Welt bauen möchtest oder die beste Betonsprühmaschine oder die beste, weiß ich auch nicht, Verschalung oder ich war vor kurzem mal in Asien, in den guten Hotels, guckst du auf die Armatur in der Dusche, das ist immer eine deutsche Armatur. Ja? Also insofern, natürlich musst du dafür per se innovieren, würde ich sagen.
Und natürlich auch dann eben mit einem Qualitätsanspruch, wie du es gerade auch schön sagst, ja. Vielleicht da zweite These, das ist nämlich genauso ein bisschen dann das Gegenteil oder was man ja gefühlt seit letzten 3-4 Jahren sehr stark so verspürt oder was auch schon in der Plattformökonomie hochkam, so das Thema, in Deutschland, Europa kann man nicht mehr innovieren. Wie würdest du das aktuell einschätzen?
Das ist sicher ein bisschen radikal gesagt. Aber in Teilen würde ich sagen, stimmt es natürlich. Also wenn du als Unternehmen innovieren willst, dann brauchst du da, glaube ich, aus meiner Sicht eine gewisse Flexibilität. Das heißt, du musst in der Lage sein, auch in den Rahmenbedingungen Dinge ausprobieren zu können. Du musst in der Lage sein, mit einer gewissen Radikalität oder mit einer gewissen Geschwindigkeit Dinge ausprobieren, verwerfen, nochmal neu machen und so weiter. Und jetzt, ich kann es auch aus meinem persönlichen, aus meiner Sichtweise mal erläutern, ne? Du kennst es wahrscheinlich auch. Also alle sprechen von Bürokratieabbau. Die Wahrheit ist, dass Bürokratie zunimmt. Nur du kannst halt jetzt ein Online-Formular ausfüllen, anstatt dass du halt ein schriftliches, ausgedrucktes Formular ausfüllst.
Richtig. Ja.
Aus meiner Sicht behindert es sehr, sehr viel. Wir hatten, also als nächstes Beispiel, wir hatten mal vor vielen, vielen Jahren mal Drittmittel zusammen mit Hochschulen und so weiter. Ja. In der Summe haben wir nach 3 Jahren mal zusammengezählt, ob uns diese Drittmittel tatsächlich geholfen haben oder ob die uns mehr Geld gekostet haben, als wenn wir es einfach ohne gemacht hätten, hat sich herausgestellt, es war mit Drittmitteln teurer. Die Antragsphase, dann die Dokumentation währenddessen und so weiter. Nächstes Beispiel, wir bilden aus. Also wir sind ein Ausbildungsbetrieb, wir haben Azubis, nicht viele, aber wir haben welche. Die Dokumentationspflichten, allein schon in dem, das ist absolute Madness. Das heißt also, egal wo du hinguckst, da denkst du dir jedes Mal, ja gut, ich meine, klar, mache ich schon, ne? Ist nicht das Problem. Aber ehrlich gesagt macht es einem das nicht wahnsinnig viel leichter. So, das ist vielleicht der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der aktuell natürlich dazu kommt, ist auf der Kundenseite eine gewisse Verhaltenheit. Das heißt, in meinem Fall, ne, also wir bauen Software, wir brauchen natürlich dann Kunden, die ja. auch da mitgehen und durchaus ein gewisses Risiko gehen und sagen, hey, Mike, pass auf, ihr habt da ein neues Feature, ihr habt da, oder wir machen so Beta-Tester für euch und so weiter. Das heißt, du brauchst da auch Kunden, die eine gewisse Geschwindigkeit haben, eine gewisse Offenheit haben.
Ja.
Und ganz ehrlich, wenn wir in USA verkaufen, das ist eine ganz andere Geschwindigkeit. Die sagen einfach, ja, was kostet der Spaß? Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 150.000 Dollar.
Ja.
Okay, komm, machen wir. Wenn's kacke ist, dann machen wir halt nur ein Jahr und verlängern den Vertrag nicht. Wenn's geil ist, lass gleich mal weitersprechen, wie wir das noch ausbauen können. Da ist ganz anderer Speed und ganz andere Risikobereitschaft dahinter. Bei uns, Deutschland und Europa, schenkt sich da nichts. Allein die Paperware, die da hin und her geht, die Verträge, die Vertragslaufzeiten, da wird wirklich auch der Einkauf. Und nochmal, nichts gegen Einkäufe. Die machen auch alle nur ihren Job, ne? Wie da verhandelt wird, da geht's dann nachher ums Konto oder 3% hier oder da müssen sie mir entgegenkommen. Sie wissen noch, wie es ist. Ich bin noch in der Autoindustrie und so weiter und so fort. Dann haben wir teilweise Kunden, die erzählen uns dann, ach, Software, nee, weißt du was, das bauen wir selber, ne? 3 Jahre später, 2 Millionen Euro weg, kommen sie dann zurück, ja, hat doch nicht geklappt und so. Das ist alles so verhalten und das ist so anstrengend immer, ne? Das heißt, also ich glaube, auf der einen Seite hast du diese unglaublich träge und diese sehr regulatorikfreudige Regierung, jetzt nicht nur bei uns, auf der EU-Ebene überall, ne? Das natürlich, ist einfach, da ist so eine gewisse Regulationsfreude. Man will auch alles wissen, also was ich alles ausfüllen muss, nur für Statistiken und so. Ich verstehe ja irgendwie, ne? Aber okay, das ist das eine. Das zweite ist dann natürlich für Unternehmen, die jetzt produzieren, sind klar, die Kosten sind explodiert, auch ganz klar. Sowohl auf der Arbeitsseite als auch auf der Energieseite und so weiter, ist auch klar. Das ist bei uns jetzt nicht wahnsinnig kritisch, muss ich auch gestehen. Ja, also Computer brauchen zwar immer gleich viel Strom, aber brauchen nicht so viel. Und das dritte, wie gesagt, ist diese leichte, also der Markt an sich ist eben nicht so risikofreudig. Der Markt an sich ist nicht so bereit für Neues. Man braucht so ein bisschen länger, bis sich dann sowas durchsetzt. So, ne? Ich meine, bei uns ist ja so, bis Microsoft Office 365 eingeführt wird, ne? Meine Güte, das dauert ja Jahre, ne? Und dann kommt dieser Co-Pilot, der ja auch wirklich nicht so crazy gut ist, ja? Und das dauert, und da werden auch Studien gemacht, da werden Unternehmensberater beauftragt, guck mal, ist das sicher und so, und dann stellt sich heraus, ist doch nicht ganz sicher, oh, da sind wir nervös und so. Ich habe letzte Woche wieder auf einer Konferenz gehört, ja, Herr Durst, wissen Sie, auf KI kann man sich ja auch nicht verlassen. Das halluziniert ja. Und ist ja, Kollege, kannst du dich auf deine Mitarbeiter verlassen? Die halluzinieren ja auch. Und ganz ehrlich, also das mit dem Halluzinieren der KI, das wird ja jeden Tag besser. Bei den Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt. Also das ist oft so.
Bedenkentum einfach auch an vielen Stellen,
Klugscheißen, Bedenkentum. Ich will jetzt hier wirklich nicht zu negativ sein. Das sind einfach Dinge, die ich da beobachte und lange nicht bei jeder und bei jedem. Das ist auch ganz klar. Ne? Es gibt genug Leute da draußen, die haben mega Bock, die gehen nach vorne, das macht richtig Spaß. Aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, würde ich sagen.
Also super spannend. Also du hast dann wirklich jetzt mal hier so ein bisschen die Bandbreite aufgemacht, dass natürlich viel Regulatorik ist, aber dass auch sehr viel natürlich so die Mentalität ist. Und was ich auch noch spannend finde, du hast es so ein bisschen umschrieben, sehe ich auch sehr häufig, diese Make-or-Buy-Entscheidung, dass man doch immer sehr, sehr stolz ist und natürlich auch davon überzeugt ist, dass man alles selber bauen kann. Also Stichwort IKEA-Effekt erlebe ich schon auch im German Engineering sehr stark, dass eigentlich die Grundthese ist, wir können es auf jeden Fall besser wie du, der das seit 10, 15 Jahren macht. Finde ich total faszinierend, weil es eigentlich irrational ist, aber das setzt sich doch auch, also an vielen Stellen fort. Und das ist, glaube ich, auch was, wenn man da, glaube ich, mehr in die Kollaboration gehen würde an vielen Stellen, ich glaube, dann könnte man auch wahrscheinlich auch dann noch mehr erreichen, obwohl wir die Regulatorik an manchen Stellen haben. Ne? Also es ist schon auch tatsächlich was, was ich total teile. Ja. Kommen wir zur nächsten These. Innovieren ist zu teuer. Was ist da so deine Aussage dazu?
Innovieren ist per se teuer. Da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Was ist teuer, ist die Frage. Also ich würde mich eher fragen, ist es heute teurer? und da muss man, glaube ich, ehrlich sein. Also wenn du in der Pharmaindustrie bist oder auch wenn du bei KI unterwegs bist oder so, dann ist das tatsächlich teurer geworden, einen Durchbruch zu erzielen, als noch vor 30 Jahren, 50 Jahren, 80 Jahren. Das ist, glaube ich, auch empirisch nachgewiesen. Ich müsste die Studie nochmal raussuchen.
Ja.
Das liegt natürlich einfach daran, dass in vielen Branchen eine gewisse Reife erreicht worden ist, die relativ gut ist. Also
absolut.
Ob du jetzt die Autoindustrie nimmst, ob du Maschinenbau nimmst, auch in der Robotik, ne? Also das ist schon richtig, richtig teuer, da nochmal einen Sprung nach oben zu machen.
Ja.
Und man muss ganz ehrlich sein, ein Wettbewerbsvorteil durch einen technischen Kniff, den konntest du früher, also vor 50 Jahren, vielleicht noch mal 10 Jahre nutzen.
Ja, genau.
Dass du eben irgendwas konntest in der Fertigung, dass du irgendwas konntest im Vertrieb, ich weiß es nicht. Bis da die anderen draufgekommen sind, wie macht denn der das?
Richtig,
ja?
Richtig.
Oder bis die anderen das hinbekommen haben in der Fertigung, auch gerade in Asien zum Beispiel, in der Tat. Ja. Das hat echt schon ein bisschen gedauert. Ne? Ich habe mal vor 25 Jahren in China gearbeitet und wenn du da die Autos gesehen hast, also die Made in China Autos, da hat das Gurtschloss nicht zum Gurt gepasst und so Sachen. Ne? Das war wirklich nicht ernst zu nehmen. Ja? Ja. Und es ging relativ schnell, dass da richtig gute Autos rauskommen auf einem relativ hohen Niveau und da jetzt noch was draufzulegen, das wird natürlich immer teurer. Das Gute ist aber, es wird ja immer teurer für alle Beteiligten. Es ist nicht so, dass da dann so ein unfairer Vorteil per se entsteht, sondern das Risiko nimmt halt zu. Also wenn du als Unternehmen dann sagst, ich bin jetzt in der Branche, da kann ich jetzt, sag ich mal, so Pseudo-Innovationen bringen. Mhm. Also nehmen wir mal im Auto, ich mache noch größere Displays rein.
Ja, ja.
Und noch mehr. Und ich mache Displays, wo der Beifahrer dann ein bisschen was sehen kann, der Fahrer ein bisschen was und lauter so Sachen. Ne? Oder ich mache da echte Innovationen. Also ich erhöhe die Reichweite nochmal um 40%. Oder ich mache wirklich nochmal Sicherheitsfeatures rein. Oder
vernetztes Fahrzeug, andere, ne? Mit digital.
Exakt. Also, ja, genau. Also wirklich nochmal krass nach oben. Ja?
Ja, ja.
Das ist ein hohes Risiko. Das musst du dir wirklich dreimal überlegen. Also meine Antwort wäre, ja, Innovation per se ist teuer. Innovation per se ist auch nicht effizient. Mhm. Ich glaube, du hast einen Wettbewerbsvorteil, wenn du ein bisschen effizienter bist bei Innovieren als die anderen. Mhm. Und wenn du es wirklich schaffst, permanent aus so einer Innovation Engine eben wirklich immer wieder was rauszubringen.
Also teile ich auf jeden Fall, also gerade was auch so heavy R&D ist, auf jeden Fall. Was natürlich noch spannend wäre, vielleicht das noch kurz als Einschub, was natürlich jetzt mit KI passiert, wird natürlich schon spannend, weil man natürlich auch sagen kann, an manchen Stellen schafft die KI gewisse Innovationsprozesse zu verkürzen und damit günstiger zu machen. Natürlich hast du komplett recht, die Chance haben alle, deswegen nivelliert sich das wahrscheinlich auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in gewissen Legacy-Branchen man dadurch trotzdem mal zumindest temporär mit KI auch mal was schaffen kann und ist vielleicht auch relativ effizient. Würdest du das auch so sehen? Oder?
Teilweise ja. Mhm. Wenn wir nochmal die vorhin von dir zitierte Bertelsmann-Stiftung Studie, diese Innovationsmilieus nochmal nehmen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, da waren ungefähr 60% der Unternehmen in Deutschland, also in dieser Studie zumindest, waren entweder gar nicht, also haben gar keinen Innovationsfokus oder sind zufällig oder sind passive Umsetzer.
Ja.
Jetzt ist natürlich schon meine Frage dann, wenn es aktuell 60% sind, werden die jetzt durch KI plötzlich zum Innovator?
Das ist eine richtige Frage,
ja. Ehrlich gesagt, glaub ich nicht. Also ich glaube, was du hinkriegen musst, ist, du musst dann schon eine bewusste Entscheidung treffen und sagen, ich will aus der Passivität, also aus diesem reinen Umsetzen, hin eher zum Innovationstreiber oder vielleicht zumindest mal, also es würde ja reichen aus meiner Sicht, wenn du sagst, ich bin Slow Follower.
Genau.
Aber auch für einen Slow Follower musst du ja relativ aktiv sein am Frontend of Innovation, um dann rechtzeitig zuschlagen zu können, um es vielleicht so auszudrücken. Das heißt, du musst zumindest mal in diese Kategorie konservative Innovatoren vorrücken. Mhm. Und wie gesagt, 60% sind noch nicht mal da. Also insofern würde ich dir zustimmen, wenn du schon Technologieführer bist, wenn du schon forschungsorientiert bist, wenn du Innovator bist, was jetzt in Deutschland jeder Konzern, der im DAX ist oder auch MDAX und so weiter, die sind alle, also die haben alle viel Innovationsaktivität, auch die Banken, die Versicherer und so weiter.
Absolut.
Aber wenn du den Mittelstand da aktivieren willst, wo laut dieser Studie zumindest 60% quasi sehr wenig machen, da wird ein bisschen KI nicht reichen, aus meiner Sicht.
Ja, absolut Zustimmung. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Auch das ist aktuell ein sehr starkes Thema. Gab, glaube ich, jetzt, würde ich sagen, die zweite Welle. Die erste Welle war dann eben so auch 2015, 16, so mit Startup-Autobahn von Mercedes ging es so los und Plug and Play, so bis zu Corona. Dann war es ein bisschen ruhiger, gerade wieder ein Riesenthema, Venture Clienting. Vielleicht deswegen die These, Startups machen Mittelständler innovativer. Wird oft so ein bisschen genannt. Würdest du das erstmal schon so sehen oder was wäre da so deine Sicht drauf?
Ich glaube, dass eine Gesellschaft, die viele Startups hervorbringt, generell innovativer ist. Also alle, Konzerne, Mittelständler, die Gesellschaft an sich, die Verwaltung, alle. Der Grund ist, wenn du viele Leute hast, die in kleinen, neugeborenen Unternehmen tätig sind, dann hast du da so ein Vibe, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Und wenn dann die Gesellschaft oder eben auch Mittelständler, Konzerne, auch der Staat, also alle Verwaltung, da offen dafür sind und sagen, ja, oh, das ist mal eine coole Lösung, um, ich weiß nicht, irgendeinen Prozess zu digitalisieren. Ja?
Ja.
Lass das mal testen, lass da mal proaktiv rangehen und so weiter. Dann schaffst du da generell eine innovative Stimmung.
Ja.
Und dadurch förderst du natürlich weitere Startup-Gründungen, weil natürlich andere dann sehen, wow, das funktioniert, das kann ich machen, das ist cool. Ja? Das ist auch aus meiner Sicht noch mehr, als wir aktuell machen, mehr als reine Förderung, mehr als, also es ist jetzt schon sehr, sehr viel, das ist ganz geil, kann man ja gar nichts sagen. Ne? Es gibt ganz tolle Startup-Zentren und so weiter. Aber ich glaube, es fehlt manchmal noch so ein bisschen die Offenheit auf der Käuferseite eben. Und wie du sagst, wenn die Offenheit da ist, bin ich absolut überzeugt, dass deine Aussage stimmt. Startups machen natürlich Mittelständler innovativer. Du brauchst dann gewissen, gewissen Ansatz dafür. Nenn es mal Venture Clienting, ja. Aber also definitiv würde ich 100% zustimmen.
Also ich meine, klar, man kann das, glaube ich, auch so mit so einem Wettrennen in Anführungszeichen vergleichen, wenn man zum Beispiel miteinander rennt und der eine ist sehr schnell und man hängt sich dran, dann ist man ja in der Regel auch schneller. Also das ist tatsächlich, glaube ich, einfach ein ganz gutes Bild. Was ich natürlich manchmal so ein bisschen eher, das ist auch eine politische Meinung, so interessant finde, ist, dass ja Startups, die meisten Startups ja jetzt keine unbedingt Scale-Ups und Disruptoren oder globale Marktführer sind, sondern oft sind sie auch am Ende des Tages Mittelständler. Also wenn man sich dann gewisse Startups anschaut über eine gewisse Zeit, sagen wir mal 10, 15, 20 Jahre, dann landen sie natürlich automatisch meistens auch im Mittelstand. Selbst wenn sie vielleicht sogar mal eine Wagniskapitalrunde am Anfang gemacht haben, gibt es vielleicht auch keine Folgefinanzierung und dann endet man, auch wenn es jetzt negativ klingt, dann irgendwo Mittelstand. Deswegen ist manchmal so ein bisschen für mich die Frage, naja, dann kann man ja gleich sagen, Mittelstand kooperiert in irgendeiner Form und dann gibt es halt die ein bisschen schneller sind oder agiler sind oder die ein bisschen offener sind, wie du sagst, aber dann weiß ich gar nicht, ob man quasi immer diesen Gegensatz aufmachen muss, Startups und Mittelständler, das leuchtet mir manchmal nicht so richtig ein. Ja, also das ist so ein Punkt, den ich da immer so auch sehe. Ja.
Stimme ich dir 100% zu. Das ist natürlich, ich glaube, du brauchst heutzutage halt ein Label.
Ja, ja.
Also, ne, also das früher, da war mal so eine Mode, Corporate Venture Capital zum Beispiel,
ja.
CVC.
Ja.
Ne?
Genau, ja.
Also du brauchst halt so Labels auf Sachen und dann ist das mal so richtig, richtig cool. Mhm. Und was sehen wir heute? Viele CVC-Einheiten werden abgewickelt, weil sich eben rausgestellt hat, das Interesse geht ein bisschen verloren.
Ja.
Es war auch vielleicht nicht so erfolgreich wie erwartet. Also gut, ich glaube jetzt vor kurzem gerade ZF wickelt es ab oder verkaufst Portfolio und da geht es eben weiter, überlasst es den Private Equities und den VC Funds und so. Ne? Und ich meine, das Venture Clienting, du hast vorhin so Plug and Play genannt, ich glaube auch, das war natürlich auch so ein bisschen Mode, ne? Ohne das schlecht zu reden. Also da haben viele C-Level gesagt, wow, wir brauchen jetzt, also erstmal brauchen wir auf jeden Fall in Berlin, da brauchen wir so ein Loft, idealerweise bei so einem Coworking, weil das ist irgendwie cool. Ja? Und dann hast du irgendwie so eine ganze Etage in so einem Coworking gemietet, dafür horrende Kosten, hast die coolsten People da entweder reingecastet oder reingesetzt und hast du gesagt, bloß keine Anzüge, geile Klamotten, muss immer Mucke laufen, muss richtig nice sein. Und da kam der CEO oder wer auch immer, kam da öfter mal vorbei und hat gesagt, wow, das ist so crazy hier, wow, das ist so, das ist the next big thing. Ne?
Und das ist eigentlich New Work eigentlich.
Ja, New Work, New Style, hat man Pitch Days veranstaltet, wurde immer gepitcht die ganze Zeit, da wurden Business Models gemacht, Business Model Canvas hing überall an der Wand und dann ganz viel Post-its und hier, ne? Und dann hat man so nach 5 Jahren irgendwann gefragt, hey Leute, dieser eine Kostenblock da, dieses Ding da in Berlin, was nochmal genau machen die, außer cool zu sein? Und deswegen sind heute, also zumindest 80% von denen, die ich kenne, gibt's nicht mehr. Ja. Obwohl da gute Ansätze dabei waren. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Ich glaube, man hat am Anfang überschätzt man sehr, wie lang eben das dauert, bis das wirklich greift.
Ja, ja.
Und wenn man ehrlich sind, einfach nur eine Truppe in Berlin zu haben, die einfach wahnsinnig cool ist und das Headquarter in Paderborn ist ja wahnsinnig uncool. Nichts gegen Paderborn.
Ja, absolut. Ne?
Das reicht ja nicht. Ne?
Absolut.
Und einmal im Jahr ein Pitch Day oder einmal im Jahr auf die Hannover Messe und dort so einen Startup-Tag da begleiten, das reicht ja nicht. Ne? Also es muss ja schon konstant passieren und das würde ich sagen, ist eher die Schwierigkeit.
Ja, also das ist dann quasi, glaube ich, deckt es. Du hast gerade schon den Ausflug mit Innovationstheater und auch den Innovationslabs in Berlin gemacht und ich glaube, die Phase gab's. Und ich meine, es gibt auch, da was mir gerade spontan einfällt, das habe ich jetzt kürzlich auch bei LinkedIn gesehen, natürlich hier Dräger. Dräger hat jetzt, glaube ich, die Drägergarage, 10 Jahre Drägergarage. Das finde ich spannend, weil das ist mal was, die haben das eben konstant und kontinuierlich über 10 Jahre gemacht. Und spannend ist auch, sie haben ihren Ansatz auch iteriert in den 10 Jahren, weil sie halt auch gemerkt haben, die Anforderungen der Mutterorganisation wandelt sich natürlich auch laufend, beispielsweise an so eine interne Innovationseinheit. Und da sieht man, glaube ich, auch einfach wie immer, man muss halt konstant dranbleiben. Es ist nicht innerhalb von 2-3 Jahren erledigt, das Thema, sondern man muss irgendwie eine gute Verankerung finden, die dann auch langfristig angelegt ist und nachhaltigen Mehrwert da auch liefert. Ne? Kommen wir vielleicht noch zu der These, Prozessexzellenz ist einfacher als Geschäftsmodellinnovation.
Stimme ich zu. Prozessexzellenz basiert ja auf dem, was du gerade schon machst.
Ja.
Und das machst du meistens schon eine ganze Weile. Da kennst du dich aus. Da hast du auch Leute, die das schon lange machen und die wirklich da Bescheid wissen. Und dann kannst du mal gucken, wie machen es andere. Die wenigsten sind auch in der Prozessexzellenz ja First Mover. Und dann lässt du immer mal einen vorgehen. Ja, und dann guckst du mal, wie machen die das? Und dann guckst du mal, was klappt da nicht? Und dann bist du einfach der Fast Follower und da kannst du schon sehr, sehr gute Prozessexzellenz hinbekommen, würde ich mal sagen. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist machbar. Du kannst bei der Effizienz, würde ich sagen, kannst du immer 20% rausholen. Also an fast jeder Stelle. Ne? Das sehe ich ja bei mir in der Firma schon.
Ja.
Das Einzige ist, du musst halt wirklich hingucken und du musst es dann halt auch machen. Aber manchmal denkst du dir, ach, das ist irgendwie ineffizient, das ist auch jetzt nicht so wichtig, komm, das machen wir nächstes Jahr. Ne? Wenn du aber hergehst und mal überlegst, so ein Geschäftsmodell zu ändern, also zum Beispiel anstelle von einem Produkt zu verkaufen, eben ein Mietmodell zu machen, das ist der Horror. Ich meine, ganz ehrlich, da sind wir ja auch durchgegangen. Wir haben am Anfang ja auch die Software verkauft, Software as a Service, als wir angefangen haben 2009, 2010. Das war noch nicht so sexy.
Das war noch Lizenzgeschäft. Da wart ihr tatsächlich noch im Lizenzgeschäft nochmal und so. Ja.
Also nicht bei allen, aber viele wollten einfach einen Betrag hinlegen, haben gesagt, komm, wir geben euch die Kohle und dann machen wir da Servicevertrag für die nächsten 5 Jahre. So. Und das Ganze noch on-premises, das heißt schön, die Software gehört dem Kunden und der betreibt die dann bei sich da auf dem Server. Ne? Und weil das ja viel sicherer ist als bei der Cloud, das ja, wissen Sie, Herr Durst, heute in der Cloud, morgen schon geklaut. Ja, sicher 10-mal gehört. Ne? Und dann haben wir auch gesagt, wir müssen jetzt radikal umstellen auf ein reines Software-as-a-Service. Und da muss man sagen, da hast du natürlich erstmal ein ganz schönes Loch im Umsatz, bis dann eben das neue Modell wirklich anzieht. Ja?
Ja.
Das merkst du halt. Das heißt also, ich glaube, allein schon an so einem banalen Beispiel mal ausgedrückt, so eine Transformation im Business, das ist brutal. Es ist wirklich hart.
Ja.
Deswegen würde ich auf die Aussage 100% zustimmen. Ja.
Kommen wir noch, du hast vorher das Thema zentral-dezentral angesprochen, das will ich gar nicht jetzt nochmal aufmachen, aber was ich vielleicht nochmal spannend finde ist, würdest du sagen, Innovationseinheiten, die dediziert als Innovationseinheiten gezeigt oder gelabelt sind, zeigen die eher, dass Organisationen innovieren oder nicht innovieren? Also ich hatte es jetzt als These formuliert, dass die Organisationen nicht innovieren. Also Innovationseinheiten zeigen, dass die Organisation nicht innoviert. In Summe.
Könnte ich ehrlich gesagt gar nicht so bestätigen. Also ich glaube, es kommt wirklich extrem drauf an, wie das aufgesetzt ist. Es kommt wirklich auch ganz extrem auf die Leute an.
Ja.
Also ich habe da wirklich dedizierte Innovationsunits gesehen, die hatten wirklich richtig, richtig gute Leute oder haben gute Leute.
Ja.
Die haben Freiheiten, die haben Budgets, die haben Vertrauen und die haben auch vor allem eine gewisse Sicherheit im Sinn von, da fragt jetzt nicht immer alle Woche einer nach dem neuesten Report und hier, man muss den lassen. Die haben extrem gutes Reporting. Die haben auch eine Innovationspipeline, die eben alle drei Aspekte abdeckt, nämlich kurz-, mittel- und langfristig meistens. Die haben immer Quick Wins mit drin, weil das brauchst du schon. Du musst das schon immer wieder zeigen. Also wir arbeiten hier was. Ne? Wir arbeiten nicht nur an der kalten Kernfusion, die vielleicht 2035 mal fertig wird, weil da verlierst du natürlich dann ganz schnell das Interesse Richtung C-Level. Ne? Sondern du musst quasi immer eine richtig knackige, prall gefüllte Innovationspipeline präsentieren. Du musst immer wieder Ergebnisse präsentieren. Du musst immer Erfolge zeigen. Und da musst du natürlich mit den Business Units zusammenarbeiten und so weiter. Also es kommt aus meiner Sicht vor allem auf den Setup an, auf die Leute, diese zwei Aspekte, wenn das gut aufgesetzt ist, würde ich deiner Aussage nicht unbedingt zustimmen, ne?
Ja, okay. Spannend. Ja, nee, aber absolut, weil das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die spannende Frage, wie viel kann man da reininterpretieren? Aber klar, am Ende natürlich auch im Hintergrund Commitments von C-Level zu dieser Innovationseinheit ist wichtig. Du hast gesagt, die Leute sind natürlich wichtig, auch die Frage, wie sie natürlich auch arbeiten, wie sie auch gewisse Wege eingehen. Auch da wieder, wollen sie alles selber machen, wollen sie irgendwie smart Dinge zusammenbringen? Also alles natürlich auch Fragen, wie dann auch das Selbstbild zu einer Innovationseinheit am Ende natürlich auch ist. Und da gibt es ja viele Ausgestaltungsmöglichkeiten. Ja. Kommen wir zur letzten These. KI macht das menschliche Innovieren hinfällig.
Was wir aktuell sehen, ist, dass KI, also wir nutzen es ja bei uns im Produkt ganz viel, haben da viele Komponenten auch entwickelt, bei manchen Themen die Geschwindigkeit radikal erhöht. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass der Mensch die Schwierigkeit hat, nur ein Buch gleichzeitig lesen und verarbeiten zu können, um es mal so auszudrücken. Ja. Das heißt, die KI kann einfach riesige Mengen Informationen zur gleichen Zeit analysieren, miteinander in Kontext bringen und dann vielleicht zu Ergebnissen kommen, auf die der Mensch auch kommen würde, aber eben wesentlich schneller. Mhm. Das ist mal Punkt eins. Und das hast du bei Innovation gerade am Anfang ganz viel Analyse von Market Pull, also Trends, Society, Technology, Economy, Ecology, Politics, Legal Regulation und so weiter, auch Patentanalysen, da kannst du, also da bist du so viel schneller einfach, du kannst so viel schneller zumindest mal 95% Sicherheit schaffen, also da kannst du wirklich viel, viel machen. Das zweite ist aber auch in der Analytik, also nachher dann wirklich, also nur als Beispiel, wir machen das bei uns so, wir haben mal Menschen antreten lassen, also echte Experten, meine Kunden von uns, gegen die KI, wenn es um Ideengenerierung geht. Das heißt, wir haben alle gleich gebrieft, nämlich wir haben hier sogenannte Handlungsfelder, Opportunities, das heißt, das sind neue Märkte, die haben ein gewisses Volumen, wir haben da relativ viel Daten reingegeben, also relativ viel gebrieft, sowohl 10 Menschen als auch eben der Maschine, und haben dann gesagt, jetzt bitte für jeden Opportunity Space, es waren 4 Stück, mal 5 Ideen generieren. Für entweder Geschäftsmodell oder Produkt oder beides, ist völlig egal. Ne? Mhm. Und nachher haben wir dann alle Ideen genommen, haben die bewerten lassen, auch wieder von der KI und von den Expertinnen und Experten, und haben dann gesagt, die Top 10 werden jetzt bitte analysiert von den Menschen und bitte daneben schreiben, ist das von der KI generiert worden oder von einer Kollegin oder von einem Kollegen. Wenn es natürlich deine eigene war, war es banal.
Ja, ja.
Und dann hat sich herausgestellt, das lässt sich nicht unterscheiden. Mhm. Das heißt, die Qualität ist gleich, also teilweise auch besser. Ja?
Ja, ja.
Das heißt, also auch in der Kreativität der Ideengenerierung gar nicht mal verkehrt. Ehrlich gesagt, was wir jetzt gerade machen, wir machen Portfolio-Analytik. Das heißt, wenn du dein Innovationsportfolio hast oder dein Transformationsportfolio, das ist alles im System drin, da hast du deine Budgets drin, deine Milestones, deine Roadmap und so weiter, sprichst mit dem System einfach nur Dialog und sagst dem, hey, pass mal auf, welche Projekte sind gerade derailed, wo haben wir kritische Themen, die nicht mehr gut funktionieren, welche Teams müssen wir informieren und so weiter und so fort. Das ist geil. Das macht das Ding richtig, richtig gut, und zwar so gut wie fehlerfrei. Ja. Macht es jetzt das menschliche Innovieren hinfällig? Nö. Aber es macht es halt viel besser.
Ja.
Und
ja.
es macht echt auch mehr Spaß. Also muss ich echt sagen, ne? Du kannst jetzt einfach alleine sehr, sehr viele Dinge tun, wo du früher entweder warten musstest auf eine externe Studie, eine Analyse, eine Umfrage, was weiß ich was. Ne? Du kannst jetzt auch synthetische Marktstudien dir generieren. Also du musst schon wissen, was du tust, würde ich sagen. Mhm. Und idealerweise hast du, wir nennen es Kontext. Du gibst dem System enorm viel Kontext.
Ja.
Und das ist der große Vorteil, wenn du halt nicht einfach mit einem LLM diskutierst, sondern eben wie bei uns in einem relativ groß, also da sind wirklich sehr, sehr viele Daten eben drin. Und dann macht es richtig Spaß und du bist einfach schneller und teilweise auch wirklich besser. Macht es nicht hinfällig, aber ich würde sagen, du kannst die Innovationsgeschwindigkeit massiv erhöhen, definitiv.
Super spannend. Also ich glaube, das wird auch sehr, sehr interessant sein, wie ihr euch dann natürlich als Itonix weiterentwickelt und da auch weiterhin natürlich als starker Enabler agiert mit eben auch Daten und natürlich auch, welche Unternehmen dann, wir haben es vorher auch diskutiert, diese Chance auch ergreifen und sagen, oh, super, mein Eintrittsszenario ist vielleicht erstmal ein bisschen leichter. Vielleicht motiviert es ja auch, du hast vor die 60% angesprochen, den einen oder anderen da vielleicht auch mehr einzusteigen. Kommen wir mal tendenziell noch zum Schluss, was wir nicht oder was wir gesagt haben, was wir auf jeden Fall hier gegen Ende auch noch kurz thematisieren wollen, ist ja immer so ein bisschen die Beispiele, also von den Startups reden immer alle, der nächste Lieferdienst, okay, oder hier natürlich hier im Ländle, es ist natürlich auch immer die Automobilindustrie, die natürlich momentan unter Druck ist, aber was natürlich spannend wäre, wäre nochmal so ein paar Positivbeispiele einfach mal kurz zu droppen, vielleicht die man auch tendenziell dem Mittelstand zuordnen würde, wir haben vorher schon drüber gesprochen, so was ist jetzt Mittelstand, das ist nicht unbedingt die zahlenmäßige Größe, du hast schön gesagt, alles, was eben nicht Konzern ist, deswegen da will ich mit dir jetzt auch noch kurz in den nächsten 2-3 Minuten mal kurz draufschauen. Was sind denn dann so spontan Unternehmen, die dir einfallen, wo du sagst, das ist wirklich, da können wir stolz auch in gewisser Weise in Deutschland sein, dass wir solche Unternehmen haben, die auch wirklich innovieren, die sich vielleicht auch neu erfinden, Dinge anders machen. Wer fällt dir denn da spontan ein?
Also wenn ich mal schaue in unserem Kundenkreis oder was ich auch sehe an Nichtkunden, ne, wer fällt mir da spontan ein? Vielleicht ein Liebherr zum Beispiel, oder auch Miele oder Herrenknecht, ne? Trumpf auf jeden Fall. Sicher auch sowas wie Peri, die Schalungen machen, ja, oder Goldbeck im Baubereich, ne? Also Rittal zum Beispiel, die hier ganz wichtig sind in der Rechenzentrumsinfrastruktur, aber auch sowas wie vielleicht Phoenix Kontakt zum Beispiel oder Vilo. Also es fällt mir da noch viel mehr. Festo fällt mir da noch ein zum Beispiel. Oder EBM Papst oder SMA Solar.
Oh ja.
Lass mich überlegen. BioNTech hatten, also wenn, na, ich meine, das war schon ja ein Durchbruch,
Ja, das ist
sicherlich. KSB machen Pumpen, würde man sagen. Ja gut, Pumpen kann ja jeder, das stimmt ja aber nicht, ne? Also
Ja,
das ist
richtig.
schon wirklich Weltklasse, ja? Oder Vorwerk, ja, wenn man das Beispiel mal nimmt. Oder auch vorhin genannt schon der Wirt. Also da fallen mir, also wenn wir weitermachen, da können wir, glaube ich, noch eine halbe Stunde über
Sehr gut, sehr gut so.
Technologieführer, Qualitätsführer sprechen aus Deutschland, im Mittelstand. Ja.
Ja, absolut. Also was mir, also super spannende Unternehmen, die du genannt hast. Und ich glaube, von vielen kriege ich die Story. Auch BioNTech ist natürlich sensationell, diese Story. Also das ist wirklich, was wir da geschafft haben, das eben auch so zu exportieren, wirklich auch sensationell. Ist, glaube ich, auch eine coole Gründerstory oder auch so eine Academic Entrepreneurship Story. Was mir auch noch einfällt oder was mich auch nach wie vor fasziniert, ist einfach die Firma Tonies, die ja in den USA sehr stark auch wächst beispielsweise, wo man auch sagen würde, ist es jetzt technologisch super anspruchsvoll, I doubt it, ja, aber was sie natürlich geschafft haben, sie haben einfach eher von dieser Marktseite her gesehen, dass es halt eine super spitze Zielgruppe gibt und die füllen sie einfach komplett aus. Und das ist schon total faszinierend, wie sie dieses Spiel spielen, auch kombiniert natürlich mit ihren Sponsorings und natürlich auch mit so dem Druckerpatronenmodell und so weiter. Also das ist, finde ich, nach wie vor eine super spannende Story, die, glaube ich, in Köln sitzen, ne? Und ich glaube, mit 500 Mitarbeitern da gerade einen Umsatzrekord nach dem anderen abfahren. Und das andere, die Firma, die auch nicht so weit weg ist, kennen, glaube ich, auch nicht so viele, ist die Firma Wanzl. Wanzl macht ja die Einkaufswagen beispielsweise, die, glaube ich, so bei den Discountern stehen. Aber sie machen heute natürlich nicht nur Einkaufswagen, sondern die haben sich auch weiterentwickelt zu so einem gewissen Omnichannel-Anbieter, die ja ganze Regalsysteme anbieten oder auch gewisse Technologien in so einem Supermarkt anbieten, dass man ein bisschen, glaube ich, was man so kennt von Amazon, mit Kameras erkennt, ob jemand zum Beispiel Produkte aus dem Regal nimmt und solche Geschichten. Also wirklich schon auch State-of-the-Art-Technologie, auch im Digitalen. Also da sieht man schon, es gibt diese Unternehmen, man muss ein bisschen suchen, die sind nämlich meistens nicht so laut, wie das Stichwort dann auch Hidden Champion. Aber da gibt es natürlich durchaus sehr viel Innovationspotenzial im Mittelstand, was man da sicher auch noch genauer sich mal angucken kann. Ja, von daher sehr schön. Kommen wir zum Ende, Mike. Wir wollten ja eben ganz bewusst da mal so einen gewissen Ritt durch die Innovationswelt machen. Aber jetzt natürlich auch zum Abschluss nochmal was Persönliches. Was ist denn auf diesem ganzen Weg so dein persönlicher Innovator? Oder worauf schaust du? Was motiviert dich? Klar, du wirst jetzt wahrscheinlich lehrbuchartig sagen, deine Kunden inspirieren dich, so was sie wollen. Aber was vielleicht auch ganz persönlich als Mike, was sind vielleicht Personen, an die du denkst, bei denen du wirklich sagst, wow, die haben mich echt vom Hocker gerissen, oder da schaue ich immer wieder mal, was der so erzählt oder was die erzählt. Gibt es solche Personen oder ist es gar nicht so sehr Personen? Ist es eher so das, was Unternehmen machen, oder wie würdest du das für dich beantworten?
Ja, ich hatte relativ viel Glück in meiner Vergangenheit, dass ich teilweise ganz herausragende Vorbilder oder Vorgesetzte und Chefinnen auch eben hatte, wo ich A, extrem viel lernen konnte und B, durchaus auch durch eine harte Schule gehen durfte. Das ist zwar in dem Moment, in dem man da dabei ist, vielleicht teilweise ein bisschen unangenehm, aber im Nachhinein betrachtet waren das tatsächlich die Leute, würde ich sagen, von denen ich am meisten beruflich zumindest eben gelernt habe, ne? Angefangen von der Zeit bei der Bundeswehr, wo ich einen extrem harten und sehr, sehr guten Ausbilder hatte, der uns da viele Dinge vermittelt hat, über Disziplin und Durchhaltevermögen und so weiter, ne? Ob das damals angenehm war, würde ich jetzt mal bestreiten, aber im Nachhinein sicherlich hilfreich. Bis hin zu eben dann auch im Konzern wirklich ganz, ganz großartige Leute, die ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen will, aber nur als Beispiel. Ich war da auch als Praktikant. Man hat mich da wirklich immer als vollwertigen Kollegen behandelt, teilweise also wirklich alles machen lassen, viel Verantwortung übergeben, mehr oder weniger von Anfang an, wirklich ganz, ganz fantastisch. Also da danke nochmal dafür. Und ich sag mal sonst, wenn du so Vorbilder sagst, also ich fand halt so Leute wie zum Beispiel Marie Curie immer beeindruckend, die halt, sag ich mal, also abseits jetzt von zwei Nobelpreisen in Physik und Chemie, was an sich schon quasi unmöglich ist aus meiner Sicht, aber dieser persönliche Einsatz, das hat mich also immer sehr beeindruckt, wenn Leute eben nicht eine Firma gründen, um schnell reich zu werden, sondern tatsächlich diesen persönlichen Einsatz bringen, ob das jetzt in der Medizintechnik ist oder eben in dem Fall ging es um vor allem Radioaktivität. Ja. Und wirklich auch, also in dem Fall sogar die eigene Gesundheit eben dann riskieren. Mhm. Also man hat schon geahnt, dass das vielleicht nicht so ganz so gesundheitsförderlich ist. Um eben Durchbrüche zu erzielen. Also diese intrinsische Motivation, dieser Wille oder auch ne, egal jetzt, ob das die Erfindung der Glühbirne ist oder eben auch in Deutschland hier im Schwäbischen der Herr Daimler, ne, die einfach halt so lange weiter tüfteln, bis dann irgendwann die Maschine anspringt oder die Glühbirne halt leuchtet bei Edison. Das hat mich wirklich immer fasziniert, dieses so lange durchhalten, bis es quasi funktioniert und einfach wirklich weiter tüfteln, weitermachen, fand ich immer sehr beeindruckend.
Ich glaube, das ist ein super geiles Schlusswort. Weitermachen, weiter tüfteln, weiter dranbleiben. Und ich glaube, das wollen wir auch den Hörern und Hörerinnen natürlich mitgeben. Ich glaube, das war ein super schöner Podcast. Das war, glaube ich, der längste Podcast, den ich bisher aufgenommen habe. Von daher herzlichen Dank für die Insights. Ich glaube, wir haben hier sehr viel Mut und Zuversicht auch ausgesprochen, haben eben auch ein paar Sichtweisen einfach mal ein bisschen diskutiert. Von daher, Mike, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz, ganz spannend. Weiterhin spannend natürlich auch, wie ihr jetzt als Itonics auch das KI-Thema weiter nutzt. Ich hoffe, dass es bald mal wieder eine Wiederholung gibt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und von daher wünsche ich dir und dem ganzen Itonics-Team natürlich auch für die Zukunft alles Gute.
Martin, euch auch. Ganz herzlichen Dank. Bis bald.
Sehr gerne. Bis bald. Ciao.